Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Quickie, dem Podcast der ProMedia, bei dem kurz, knapp und klimafreundlich auf das bestimmte Thema unserer Zeit eingegangen wird, und zwar den Klimawandel. Ich bin nämlich Seva und begrüße zur heutigen Ausgabe meinen ersten Gast in diesem Podcast im Rahmen des Alpen-Klimagipfels, und zwar den Leiter der Abteilung Klimaforschung bei Geosphere Austria, Marc Olefs.
Hallo. Schönen guten Tag.
Wir gehen anfangs immer auf einen Begriff ein, der hier auf unserer Klimawand, könnte man sagen, steht. Jetzt bist du der erste Gast. Der erste Begriff, den ich schon mal falsch hingeschrieben habe, so startet man auch einen Podcast mal, steht jetzt aber oben: Widerspruch. Und zwar, Thema Klima ist für mich immer so auch ein Widerspruch. Viele wollen etwas fürs Klima tun, aber der Widerspruch ist ja auch da, dass man dann doch ein bisschen zu bequem ist. Wie siehst denn du das?
Ja, wir wissen, dass der Grund für die Veränderung, die wir draußen beobachten und mit diesem größten Problem der Menschheit, mit dem wir konfrontiert sind, nämlich der menschengemachten Klimawandel, der Grund dafür liegt letztlich ja in der Nutzung der fossilen Energieträger, also von Kohle, Erdöl und Gas, die eben dazu führen, dass sich die Erde als Ganzes langfristig erwärmt und somit zu zunehmendem Extremwetter, Schmelzen der Gletscher und all den bekannten Folgen führt. Die Lösung, nämlich diese in allen Strukturen verwurzelte Nutzung von diesen fossilen Energieträgern von heute auf morgen sozusagen zu ändern, ist natürlich schwierig, weil es eben wirklich in jeder Dienstleistung, in jedem Produkt, in dem, was wir täglich essen, einkaufen, wie wir uns fortbewegen, wie wir heizen und so weiter, letztendlich damit verbunden ist, ist auch klar, dass eine Änderung dessen nicht leicht zu überwinden ist für den Menschen und b auch technisch mit einem sehr, sehr großen Aufwand verbunden ist. Dennoch müssen wir es tun, aber das ist letztendlich der Grund. Und der zweite, der ist ein bisschen psychologisch verwurzelt. Der Mensch ist nämlich wahnsinnig gut darin, auf unmittelbare Bedrohungen zu reagieren. Stichwort koste es, was es wolle, Pandemie oder auch Ukraine-Krieg. Wenn wir eine unmittelbare Bedrohung spüren, die uns an Leib und Leben geht, wenn wir sehen, dass Menschen sterben vor unseren Augen, dann kommen wir unmittelbar ins Handeln. Dafür sind wir gemacht, auch aufgrund der Evolutionsgeschichte. Wofür wir viel schlechter gemacht sind, ist eben diese Katastrophe in Zeitlupe, die der menschengemachte Klimawandel global gesehen ist, nämlich, und dessen Folgen zu begreifen in der vollen Wucht, und entsprechend auch diese tiefgreifenden Änderungen, die wir vorhin angesprochen haben, dann auch tatsächlich umzusetzen. Wir wissen es schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, dass der Mensch die Ursache dafür ist und was die Folgen dafür sind und dass unsere Zivilisation letztendlich dadurch momentan bedroht wird. Dennoch haben wir viele Jahrzehnte verstreichen lassen, um radikal eben diese Emissionen von klimawirksamen Treibhausgasen signifikant zu reduzieren. Und deswegen ist es jetzt umso schmerzhafter, das in kurzer Zeit eben viel, viel stärker tun zu müssen.
Du hast ja jetzt schon auch viel angesprochen, was auch die Auswirkungen sind, was die Effekte sind, warum das auch zustande kommt. Du bist ja in der Klimaforschung. Was gehört denn zur Klimaforschung alles dazu?
Ja, Klima ist letztendlich das Wetter über mehrere Jahrzehnte hinweg, nicht nur der mittlere Zustand, sondern auch die Extremwerte, also wie sich Hitzetage oder extremer Regen langfristig verändert, also die Statistik, langfristige Statistik des Wetters zu erfassen, eben für unterschiedliche Zeiträume, aber auch unterschiedliche Gegenden da entsprechend dann auch die Schlussfolgerungen zu ziehen, wie sich die Dinge verändert haben in der Vergangenheit, warum sie sich verändert haben und wie sie sich in Zukunft verändern könnten, je nachdem, wie zum Beispiel der Mensch in Zukunft handelt.
Hast du da vielleicht auch irgendwelche Entwicklungen und Prognosen, wie es sich entwickeln könnte jetzt auch in Zukunft?
Also wir sehen ganz konkret, dass sich in Österreich die Jahresmitteltemperatur Stand 2024 um 2,7 Grad im Vergleich zu vorindustrieller Zeit erwärmt hat. Diese Erwärmung geht einher mit einer Zunahme der Hitzebelastung. Wir haben in den Landeshauptstädten, also in den tiefen Lagen, wo die Menschen am meisten von dem Thema im Sommer betroffen sind, eine Verzwei- bis Verdreifachung der Hitzebelastung, der Anzahl der Hitzetage seit den 60er Jahren, kurzzeitiger Starkregen eben, der zu Unwettern und lokalen Überflutungen und Schäden führt, hat um 15% in unseren Messdaten seit 1980 zugenommen. Die Anzahl der Tage mit starkem Regen hat zulasten der Tage mit schwachem Regen um 30% zugenommen seit den 60er Jahren. Das heißt, wir sehen, dass sich nicht nur das Klima, sondern das tägliche Wetter eben, vor allem das extreme Wetter, was dann die stärksten Auswirkungen auch hat, durch den menschengemachten Klimawandel wirklich in den Messdaten verändert hat. Das heißt, die Folgen dieses menschengemachten Klimawandels, die sind längst eine Messtatsache. Deswegen müssen wir eben schauen, dass wir möglichst rasch eben diese Folgen auf einem derzeit erreichten Niveau begrenzen. Aufgrund der Tatsache, dass CO2 extrem lang in der Atmosphäre bleibt, wenn wir heute mit dem Verbrennungsauto zum Supermarkt fahren, haben wir in 500 Jahren immer noch 30% des CO2s in der Atmosphäre, weil der natürliche Abbau so langsam ist. Das heißt, wir können im besten Fall diese ganzen Folgen eben wie Extremwetter auf einem einmal erreichten Niveau begrenzen. Es geht nicht darum, auf ein früheres Niveau runterzukommen. Und das sollte noch ein Grund mehr zu sein, eben möglichst rasch und drastisch wirklich zu handeln. Einerseits eben die Emissionen runterzubringen, also das Grundübel an der Wurzel zu packen. Andererseits uns vor den bereits erfolgten Folgen eben, die ich vorhin beschrieben habe, schützen mit entsprechend klimafitten Baumartenwahlen, mit klimafitten Getreideanbausorten, mit Hochwasserschutzmaßnahmen oder auch stadtbaulichen Maßnahmen, um die Hitzespitzen in der Stadt zu reduzieren. Das heißt, wirklich die Schutzfunktionen auch klimafit zu machen, um den Mensch und letztlich unsere Heimat hier auch langfristig erhalten und schützen zu können.
Du hast es angesprochen, dass es ja so ist, dass was wir heute machen, hat ja Auswirkungen auf die Zukunft. Denkst du, dass das den Menschen bewusst ist, dass wenn wir heute was machen, dass das in Zukunft dann erst die Auswirkung hat? Weil mir kommt zumindest selbst vor, dass viele denken, okay, das, was wir heute machen, sehen wir dann auch heute. Und wenn wir heute was ändern, dann ändert sich auch heute direkt was zum Guten quasi. Aber wenn wir jetzt heute klimaneutral, sage ich mal, werden, dann sind die Auswirkungen ja immer noch da und es braucht eine Zeit. Wie siehst du das so in der Allgemeinheit, sage ich mal, ist das bewusst den Menschen?
Das, was du hier ansprichst, ist genau einerseits dieses psychologische Problem, das ich vorhin beschrieben habe. Das heißt, wir sind sehr gut, um unmittelbare akute Bedrohungen zu bekämpfen, aber eben diese langfristigen Gefahren, die unterschätzen wir total. Das ist auch die große Herausforderung für die Politik und für Entscheidungstragende, eben radikalen, drastischen Klimaschutz zu verkaufen, weil die Kosten jetzt anfallen und der Nutzen sozusagen erst in den nächsten Jahren bis Jahrzehnten anfällt. Und da ist es wichtig, auch den Menschen diese physikalischen Zusammenhänge, wie ich es jetzt gerade eben mit dieser Langlebigkeit von CO2 und diesen Folgen erklärt habe, darzulegen. Auch die Tatsache zum Beispiel, dass wir jetzt bereits mit immensen Schäden in Österreich zum Beispiel im Ausmaß von 2 Milliarden als direkte Folgen eben dieser Klimaerwärmung konfrontiert sind, die unsere Wirtschaft massiv jetzt schon belasten. Es geht jetzt schon darum, dass rote Zonen, also Gefahrenzonenpläne, zum Beispiel der Wildbach- und Lawinenverbauung, wo eben bauliche Zonen ausgewiesen werden, die sozusagen nicht oder nur eingeschränkt bebaut werden können. Wenn sich solche Zonen jetzt im Zuge der Klimaerwärmung ändern, also die roten Zonen werden zum Beispiel größer und mein Gebäude, das vorher vielleicht in einer gelben war, ist jetzt in einer roten Zone, dann hat das massive Auswirkungen auf den Wert meiner Immobilie, also auf meinen eigenen Wert und somit oft auch auf den Wohlstand von ganzen Regionen, die besonders stark von diesen gravitativen Massenbewegungen oder Naturgefahren betroffen sind, wie Muren, Steinschläge und anderen Gefahren, die eben infolge des menschengemachten Klimawandels auch zunehmen. Das bedeutet, die Folgen dieser menschengemachten Klimaerwärmung, die wirken sich jetzt schon massiv auf unsere Wirtschaft aus und auf unseren Wohlstand aus verschlechtern den. Und deswegen ist es so wichtig, und da sind sich auch alle Ökonomen einig, dass wir eben Anreize dafür schaffen, auf klimafreundliche Heizsysteme, klimafreundliche Fortbewegungsmittel, klimafreundliche Nahrungsmittel umzusteigen. Das ist in Österreich glücklicherweise schon im Sinne der CO2-Bepreisung und des Klimabonus, der ja eine Rückverteilung dann per capita dieser Einnahmen darstellt, hat das schon stattgefunden, auch wenn diese Bepreisung noch zu gering ist. Letztendlich bemisst sich dieser Preis pro Tonne CO2 ja an den Klimaschäden, die man über viele hunderte von Jahren dann eigentlich bemisst und den Menschen zu erklären, dass es eben im Sinn unseres Wohlstandserhaltes absolut notwendig ist, diese Anreize für eine gewisse Zeit zu schaffen im Wirtschaftssystem, damit wir eben diesen Umstieg schneller schaffen Ich glaube, das hilft uns dabei, letztendlich auch diese notwendige Klimapolitik auch besser zu verkaufen und dem einzelnen Betroffenen auch die Sinnhaftigkeit bewusst zu machen.
Wen siehst du denn da in der Verantwortung? Wer muss das den Menschen rüberbringen? Ist es die Politik? Sind es die Wissenschaftler selbst? Muss man da mit den Medien eher zusammenarbeiten? Oder ist das quasi eine Verbindung von allen drei, vier Seiten?
Wir alle sind davon betroffen und wir alle sind aufgerufen, entsprechend zu handeln. Also es bringt auch nichts in dieser Krise jetzt mit dem Finger auf eine gewisse Gruppe zu zeigen, sondern wir alle müssen uns verbünden und gemeinsam diesen Weg gehen. Da geht es eben nicht nur darum, den eigenen Fußabdruck zu reduzieren, das heißt in seinem eigenen Sektor zu schauen, dass die Emissionen möglichst rasch runtergehen, sondern auch den sogenannten Handabdruck zu vergrößern. Und das bedeutet, dass alle Akteure in einem Sektor, das bedeutet beim Thema Tourismus zum Beispiel die Destinationen, aber auch die Verbände und Kammern, Wirtschaftskammer zum Beispiel, dass die wirklich aufstehen und lautstark die Punkte aufweisen, wo es gesetzliche oder andere Hürden gibt, um eben diese Fußabdruckreduzierung tatsächlich umsetzen zu können. Das passiert noch viel zu wenig. Und die Kraft und die Wirksamkeit, die in dieser Vergrößerung dieses Handabdrucks liegt, also wirklich lautstark bewusst machen, wo jetzt noch diese Hürden liegen, die wird noch viel zu wenig ausgenutzt, auch von den Verbänden und von den Kammern als Vertretung eben von den Wirtschaftstreibenden. Und das ist ein wichtiger Hebel, an dem wir alle gemeinsam auch noch viel, viel aktiver entsprechend dann auch schauen müssen, dass wir hier in Richtung Klimaneutralität schneller vorankommen.
Das heißt, gemeinsam kommt man zum Ziel einfach.
Genau.
Vielleicht zurück zur Klimaforschung. Wie genau lassen sich denn die Entwicklungen mittlerweile vorhersagen, jetzt vielleicht zum Vergleich vor 10, 20, 30 Jahren?
Einerseits sind die Beobachtungen noch mal genauer geworden. Also man kann sich vorstellen, in vorindustrieller Zeit 1850, da hat es deutlich weniger als 100 Messstationen weltweit gegeben. Mittlerweile gibt es viele Tausende von Messstationen. Seit vielen Jahrzehnten gibt es auch Satelliten, die Erde beobachten, die eben zum Beispiel zeigen, dass sich die Erde derzeit mit einer Geschwindigkeit von 14 Hiroshima-Atombomben erwärmt als Ganzes, als direkte Wirkung praktisch dieser steigenden Menge an Treibhausgasen in der Atmosphäre, die dafür sorgen, dass die Wärme eben nicht mehr so gut ins Weltall entweichen kann, die in Form von Sonnenlicht, der auf natürlichen Weg auf die Erde kommt. Und all diese Messdaten, die praktisch immer besser und genauer werden, die ermöglichen es uns dann letztendlich auch anhand von Klimamodellen und verschiedenen Handlungsoptionen, also wie energisch betreibe ich jetzt tatsächlich Klimaschutz, wie gut schütze ich mich vor den Folgen in Zukunft, dann auch die Abschätzung von konkreten Szenarien erlauben, die uns zum Beispiel zeigen, dass wir bei derzeitigem Stand globaler Klimaschutzmaßnahmen 2024 mit einer Erwärmung um bis zu 3 Grad am Ende des Jahrhunderts die globale Mitteltemperatur eben im Vergleich zu vorindustrieller Zeit rechnen müssen und dass das zum Beispiel ganz konkret für uns hier in Österreich, in Innsbruck oder in Wien bedeutet, dass jetzt in extremen Jahren wir bis zu 40, 50 Hitzetage haben und das, wenn wir so weitermachen wie bisher am Ende des Jahrhunderts, dann zum neuen Normal wird und wir dann statt maximal 40, 50 Hitzetage dann 100, 120 Hitzetage haben, wo wir wissen aus gesundheitlicher Sicht, dass Hitze eben die tödlichste Naturgefahr in Österreich, aber auch in Europa ist vor allen anderen Naturgefahren wie Überschwemmungen oder Stürmen. Das ist auch den wenigsten bekannt. Hitze ist auch eigentlich die nach wie vor am stärksten unterschätzte Folge des menschengemachten Klimawandels.
Wir haben am Ende jeder Ausgabe immer einen kleinen Word Wrap, also kurze Fragen und ganz kurze Antworten, bitte. Die erste Frage wäre für dich die bedeutendste Erkenntnis aus der Klimaforschung.
Wir müssen handeln.
Die positivste Entwicklung der Klimaforschung.
Wir müssen alle zusammenarbeiten und beginnen, das auch zu realisieren.
Ein vorbildliches Land in Sachen Nachhaltigkeit.
Schweden zum Beispiel.
Folgen wir der Natur oder folgt die Natur mittlerweile uns?
Wir sollten auf die Natur hören.
Und welche Schulnote würdest du denn der österreichischen Klimapolitik geben?
4.
Passt. Kurz, knapp, klimafreundlich. Das war der erste Klima-Quickie mit Marc Olefs. Es gibt jeden zweiten Montag eine neue Ausgabe auf allen gängigen Plattformen wie Spotify, Google, Apple Podcasts, Deezer und so weiter. Und die Videoversion immer eine Woche nach der Audioversion auf YouTube zu sehen, auf dem Channel der ProMedia Kommunikation. Folgt uns auch gerne auf Instagram, promedia.kommunikation, wo wir auch alle möglichen Infos zum Podcast teilen werden. Lieber Marc, vielen Dank dir, dass du uns ein bisschen diese Erkenntnisse der Klimaforschung mit uns geteilt hast und dass du dir die Zeit genommen hast, hier beim Podcast dabei zu sein.
Sehr gerne und danke für die Einladung.
Und du kannst jetzt danach auch, wie alle später, einen Begriff auf unsere Klimawand schreiben oder einen Satz, eine Zeichnung, was auch immer du willst. Und welcher das ist, das erfahren wir dann am Anfang der kommenden Ausgabe. Das war der Klima-Quickie. Bis dahin und bleibt nachhaltig.